Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Und dazu begrüßt Sie heute wieder Peter Kolakowski. Mein Name ist Gold wert. Verbraucherdaten als neue Währung und die Rolle des Verbraucherschutzes. Darüber soll es heute 2 Stunden lang gehen, denn täglich hinterlassen Verbraucher beim Einkauf Spuren, sei es beim Zahlen mit der Kreditkarte, beim Surfen und Online-Kauf oder beim Telefonieren, Bloggen oder Posten. Was hat das alles für Konsequenzen? Wie können sich Verbraucher schützen vor zu viel Datenmissbrauch? Das alles gleich hier in der Themensendung. Frau Bobbert, sind die Verbraucher noch Herr ihrer Daten?
Wir bewegen uns im Netz und hinterlassen gewollt oder ungewollt jede Menge Datenspuren.
Um welche Daten handelt es sich im Einzelnen? Können Sie ihr ein paar Daten aufzählen?
In erster Linie geht es um die Daten, die man selber eingibt. Name, Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung, Geburtsdatum, Hobbys, Fotos, alles Mögliche, was man also selber im Netz einstellt. Daneben gibt es dann die Datenspuren, also wenn ich von Seite zu Seite klicke, dass also bestimmte Cookies einfach gucken können, auf welchen Seiten bin ich gewesen, was habe ich mir angeschaut.
Oft werden ja auch Daten abgefragt, die für einen Kaufvertrag überhaupt nicht erforderlich sind. Wie Sie sagten, zum Beispiel Hobbys, Familienstand, teilweise muss auch das Geburtsdatum angegeben werden, obwohl es nicht unbedingt notwendig ist.
Ja, da raten wir auf jeden Fall zu Datensparsamkeit. Geben Sie solche Daten nicht preis. Das ist nicht nötig für die Abwicklung des Vertrages.
Welches Interesse haben denn die Unternehmen an diesen Daten?
In erster Linie geht es um Werbung. Also wenn man Daten von sich preisgibt, dass man sagt, ich habe das und das Hobby oder ich habe einen Hund, dann wird man mit Werbung für das Hobby und für Hundefutter zu bombardiert. Man ertrinkt in einer Flut von Werbung. Teurer wird es zum Beispiel, wenn man durch Phishing-Attacken seine Kontodaten preisgibt und das Konto leergeräumt wird. Ganz unangenehm kann es auch für junge Leute sein, wenn sie im Bewerbungsgespräch durchfallen, weil sich der potenzielle Arbeitgeber die Partyfotos von vor ein paar Jahren angeguckt hat. Das sind so Sachen, die passieren können.
Was Verbraucher erstaunt, ist, dass sie auch teilweise sehr zielgerichtete Werbung bekommen, sei es nun über ihre Internetseite, über ihr E-Mail-Account oder auch im Briefkasten. Wie kommt das?
Das ist dann schon ein Ergebnis der Datenspur, die man in den Monaten und Jahren vorher hinterlassen hat. Wenn man sich bestimmte Sachen häufig anguckt, dann werden Nutzerprofile erstellt und man bekommt dann ganz gezielt solche Werbeblöcke zugeschickt oder eingeblendet.
Sie haben gerade die Datensparsamkeit angesprochen, Frau Bobbert. Wie nun kann man sich denn datensparsamer verhalten, wenn nach bestimmten Daten gefragt wird? Surfen muss ja im Grunde heutzutage jeder. Zur Postkarte können wir ja nicht mehr zurück.
Ja, also ich denke, zu den Daten, die einfach so entstehen beim Surfen, da hat der Nutzer wenig Einfluss drauf. Aber die Daten, die man selber angibt, also muss ich wirklich, wenn ich mir einen Pullover im Netz kaufe, mein Geburtsdatum angeben? Muss ich wirklich bei einem Gewinnspiel mitmachen und muss ich dafür meine Hobbys angeben und meine Handynummer preisgeben? Muss ich wirklich im sozialen Netzwerk Partyfotos hochladen? Das sind schon Sachen, wo der Nutzer auch einen direkten Einfluss drauf hat und da raten wir eben sparsam zu sein.
Wie, Frau Bobbert, können sich Verbraucher nun weiter informieren? Sie bieten natürlich zum einen die klassische Beratung vor Ort an. Was bieten Sie sonst noch an?
Ja, zum Datenschutz haben wir einen wunderbaren Ratgeber, der heißt Meine Daten gehören mir, Datenschutz im Alltag. Da geht es eben genau um Hintergrundinformationen, was passiert mit den Daten und auch, wie kann ich mich als Verbraucher schützen.
Ja, und das war jetzt Frau Annette Bobbert, Verbraucherexpertin bei der Verbraucherberatung in Köln, der ich gestern einen Besuch abstatten durfte und die mir ganz generell etwas zum Thema erzählt hat. Im Studio ihre Kollegin nun von der Verbraucherzentrale in Düsseldorf beziehungsweise von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Wenn ich Sie, Frau Petri, zunächst bitten dürfte, sich kurz vorzustellen.
Ja, ich bin Sabine Petri und arbeite bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf als Referentin, als Juristin für den Bereich Datenschutz in der digitalen Welt und beschäftige mich somit eben jeden Tag mit allen diesen neuen Themen rund um Datenschutz, um Smartphones, um Apps, um Online-Spiele, um soziale Netzwerke und was es sonst so gibt.
Wir haben uns das Thema ja ganz bewusst ausgesucht, weil die Unternehmen ja in bislang nie gekanntem Ausmaß Daten nutzen, erstellen mit deren Hilfe Persönlichkeits-, Konsum- oder gar Bewegungsprofile, geben durch deren geschickte Verknüpfung Kaufempfehlungen ab, bis hin zum Ausschluss nicht kreditwürdiger Konsumenten. Was allerdings mit den Daten im Einzelnen passiert, kann keiner überblicken. Auch durch das transatlantische Freihandels- und Investitionspartnerschaftsabkommen steht nun zu befürchten, dass der Datenschutz noch weiter abgesenkt wird. Herr Maas, der Bundesjustizminister, hat nun unlängst gesagt, es nutzt nichts, Rechte zu haben, wenn diese nicht durchgesetzt werden können. Maas und seine Länderministerkollegen sprechen sich daher auch für ein Verbandsklagerecht der Verbraucherschutzverbände aus. Denn der Einzelne kann sich gegen große Internetfirmen nur schlecht wehren. Und auch soll unter anderem das Recht auf Löschung in der EU-Datenschutz-Grundverordnung zügig umgesetzt werden. Wie kann sich nun der Verbraucher vor der Datengier der Wirtschaft schützen? Welche Rolle spielen dabei die Verbraucherverbände? Darüber möchte ich mit Sabine Petri nun ein bisschen diskutieren. Kann man sich überhaupt noch in irgendeiner Form schützen? Also ich rede jetzt mal ganz generell vor dem Zugriff, der ja völlig legal ist, Zugriff meiner Daten durch Unternehmen wie Google, Facebook oder WhatsApp.
Dazu raten wir den Verbrauchern grundsätzlich, es ist nie zu spät. Nie zu spät, ein Bewusstsein zu entwickeln und auch vielleicht das Verhalten im Internet ein Stück weit anzupassen an dieses neue Bewusstsein. Natürlich sind die Daten, die ich einmal preisgegeben habe, in Anführungsstrichen verloren. Ich werde Fotos, die ich einmal im Internet gepostet habe, Chats, Kommentare, Interessen, alles, was ich bei Facebook angegeben habe, diese Dinge sind im Ergebnis in der Praxis nicht wirklich zurückzuholen. Aber man muss natürlich bedenken, im Grunde sind die Profile, die sich bilden, dieses virtuelle Double, was viele ja auch sehr bewusst kreieren im Internet, das ist ja ein Abbild des Jetzt-Zustands. Und wir alle entwickeln uns ja immer noch. Also meine Interessen in 10 Jahren oder auch in 5 sind ja vielleicht nicht mehr 1:1 die es jetzt sind. Mein Alter hat sich dann verändert, vielleicht hat sich mein Familienstand verändert, vielleicht verändern sich meine Interessen, mein Beruf, all diese Dinge sind ja in Bewegung. Und das ist eigentlich eine Chance für die Verbraucher, zu sagen, okay, ich erkenne jetzt, dass es wichtig ist, nicht alles von mir preiszugeben, nicht ein 1:1 Double von mir im Internet zu kreieren. Und in dem Moment, wo ich anfange, die Daten, die ich preisgebe, zu reduzieren, zu sagen, okay, ich gebe jetzt nicht mehr überall meinen Familienstand an, ich poste keine Fotos mehr von meinen Kindern, ich bin vielleicht achtsam bei der Benutzung von bestimmten Apps, bei Fitness-Apps beispielsweise und der Preisgabe meines derzeitigen Fitness-Levels oder all diesen kleinen Details, dann hat man schon die Chance für die Zukunft, diese Datenzugriffe bzw. Verarbeitung zu reduzieren.
Also bleiben wir bei den Fitness-Apps zum Beispiel. Es gibt da ja verschiedene Apps, zum Beispiel fürs Laufen. Run Static ist eine beispielsweise. Das sind ja nun keine brisanten Informationen, wenn ich jetzt nun in einer halben Stunde 5 Kilometer gelaufen bin. Das kann doch eigentlich jeder wissen. Vielleicht soll das sogar jeder wissen. Was ist dagegen einzuwenden?
Das ist interessant, wie Sie es jetzt so eingebracht haben. Ich glaube, dass das eine grundsätzliche Tendenz unserer Gesellschaft ist. Genau dieser Gesichtspunkt, das soll ja jeder wissen. Genauso bei Facebook dieses Präsentieren des Glücks.
Also diese Timeline gibt es ja auch bei Facebook.
Ja.
Also im Grunde das, was Sie gerade beschrieben haben mit der Persönlichkeitsveränderung, wird ja auch dann bei Facebook ganz bewusst auch öffentlich abgebildet,
richtig,
indem man sagt, von der Geburt,
richtig,
bis zum Tod soll man lückenlos sein Leben,
genau,
erklären.
Und es provoziert natürlich oder es lädt das Gegenüber natürlich ein, diese Timeline zu kommentieren oder auch sportliche Erfolge, wie Sie es gerade bei der App dargestellt haben, vielleicht zu kommentieren und zu sagen, wow, wie hübsch deine Kinder sind, wie toll du gelaufen bist, wie sportlich du bist, wie gut du aussiehst. Diese Kommentarfunktion wird ja sehr gerne genutzt. Ich glaube, das ist der eine Gesichtspunkt. Der andere Gesichtspunkt ist aber, Sie sagten gerade, was ist denn daran interessant, wenn ich eine solche App benutze? Das ist super interessant, denn zum einen kann man daraus ableiten, wo starte ich jeden Tag? Das wird im Zweifel mein Zuhause sein. Wo ende ich? Ist im Zweifel nochmal mein Zuhause. Wie lang ist die Strecke, die ich laufe? Welche Zeit brauche ich für diese Strecke? Daraus abzuleiten, ist mein Fitnesslevel, oh, sie hat sich verbessert, sie hat sich verschlechtert, dann wird man irgendwann erkennen können, wie oft läuft sie überhaupt. Ah, sie läuft gar nicht mehr, tut sie nichts mehr für ihre Gesundheit. Dann in Kombination vielleicht mit anderen Apps oder zum Beispiel Kundenkartensystemen, nehmen wir jetzt die Payback-Karte, die jetzt Rewe mit reingenommen hat in ihr System, verbunden mit den Informationen über mein Einkaufsverhalten. Sie läuft nicht mehr und ernährt sich wahnsinnig schlecht, was man aus dem Profil des Einkaufs erkennen kann. Man kann also gerade diese Lauf-Apps sehr, sehr gut auswerten auf Daten, wie laufen Frauen, wie laufen Männer, was ist der Unterschied, welche Altersgruppen laufen, welche Strecken, zu welcher Tageszeit. Das sind alles Informationen, die sind gerade auch für die Werbewirtschaft sehr interessant. Es ist natürlich interessant zu wissen, wann ist jemand, hat jemand offensichtlich Freizeit, hat Zeit zu laufen, ist im Zweifel vielleicht auch ansprechbar. Eine halbe Stunde, bevor ich mich vielleicht zum Joggen treffe mit meinen Freunden, ist vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, mir die super Fitnessdrinks anzubieten oder den Ort, an dem ich am Abend nach dem Laufen mit diesen Freunden das Bier trinken gehe.
Sie haben jetzt gerade die Werbewirtschaft angesprochen, Frau Petri. Ich kann mir vorstellen, dass es auch für andere Branchen interessant sein könnte, zum Beispiel für die privaten Krankenversicherungen, die dann checken, stimmt der Gesundheitszustand, den der potenzielle Kunde hier auf meinem Antragsformular angegeben hat, denn auch wirklich tatsächlich mit dem überein. Dann checke ich mal Facebook, dann checke ich mal Runstatic und werde plötzlich fündig.
Richtig, also gerade das ist auch ein Gesichtspunkt, der sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir vielleicht nochmal wieder zu dem Beispiel auch zurückgehen mit den Kundenkarten und dem Einkaufsverhalten. Jemand, der jede Woche eine bestimmte Menge Zigaretten in einem Supermarkt kauft, mit dem man mit Kundenkarte eben bezahlen kann, beziehungsweise Daten sammelt, um Punkte zu bekommen und dann angibt bei der Krankenversicherung, er ist Nichtraucher, wird künftig vielleicht ein Problem bekommen.
Oder gar nicht aufgenommen.
Oder gar nicht aufgenommen werden. Und das andere Problem ist aber, wie will man garantieren, dass die Daten, die sich da abbilden, auch tatsächlich zu meiner Person gehören? Vielleicht gehe ich jede Woche für meine alte Nachbarin mit einkaufen oder vielleicht verleihe ich mein Smartphone an einen Freund, der eben diese Jogging-App benutzt. All das ist ja schwierig nachzuvollziehen.
Im Zweifel wird es dann gegen den Kunden verwendet.
Richtig, natürlich.
Werden.
Genau.
Wir wollen gleich noch ein bisschen weiter über die Kundenkarten sprechen. Wir wollen auch gleich noch über Applikationen wie Runstatic sprechen. Wer jetzt gar nicht darauf verzichten möchte, es gibt durchaus auch Möglichkeiten, nicht online gebundene Systeme dann einzusetzen, um seine Fitness auch zu prüfen. Also es gibt da ja auch durchaus Geräte, die jetzt nicht übers Internet dann verbunden sind. Wir wollen auch vielleicht ein bisschen sprechen über das Freihandelsabkommen, was uns da zu befürchten droht. Und wir wollen natürlich auch sprechen über Unternehmen wie Google, Facebook, WhatsApp, auch was mit den neuen Löschanträgen auf sich hat, wozu jetzt Google auch höchstrichterlich auf europäischer Ebene verpflichtet wurde. Ja, mein Name ist Goldwert, Verbrauchertaten als neue Währung und die Rolle des Verbraucherschutzes. Frau Petri von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, wir waren gerade bei den Kundendaten bzw. bei den wie heißen diese Kärtchen, bei den Kundenkarten, Kundendaten auf Kundenkarten. Genau. Sie haben Rewe genannt, es gibt Payback, es gibt von Shell die Club Smart Card. Was mir da aufgefallen ist, da werden eben nicht nur Daten abgefragt, schon beim Antrag dieser Karten, wie Geburtsdatum, wie Name und Anschrift, was ja natürlich dann gebraucht wird, um dann auch die Geschenke dann zu bekommen. Angeblich sind es Geschenke, sind es ja keine Geschenke, sondern man kauft das ja im Grunde, das ist ja im Preis mit drin im Grunde. Das ist ja eine Mischkalkulation, die die machen. Aber wie auch immer, was aufgefallen ist, dass noch viele, viele andere Daten abgefragt werden. Es wird der Familienstand abgefragt, es werden sogar Hobbys und Vorlieben abgefragt. Wieso interessiert das einem Mineralölkonzern? Oder Rewe oder Kaufhof.
Man muss sich ja immer bewusst machen, die einzelnen Daten sind gar nicht der große Wert. Also vor allen Dingen mein Name, mein Geburtsdatum, die sind sowieso schon in x Datenbanken vorhanden. Wertvoll wird ein Profil, das es über jeden von uns gibt, erst dann, wenn es angereichert wird mit ganz, ganz vielen weiteren Daten.
Da muss ich mal einhaken. Sie sagten ein Profil, das es von jedem von uns gibt. Was meinen Sie denn damit genau? Wo liegt denn das Profil?
Es gibt Auskunfteien. Es gibt beispielsweise Unternehmen wie die Schufa und andere Scoring-Unternehmen, die eben die Bonität vorausschauend versuchen zu definieren. Und es gibt Adresshändler. Und diese Adresshändler handeln mit Daten, handeln mit Profilen. Also es ist beispielsweise möglich zu sagen, ich suche für eine bestimmte Aktion 5000 Namen, also Verbrauchernamen in Köln, Frauen zwischen 30 und 35, Singles, Akademikerinnen, sportaffin, blond und
heiratswillig.
Heiratswillig, genau. Das könnte man ja zum Beispiel daraus erkennen, ob diese Single-Frauen in Partnerbörsen unterwegs sind.
Oder in Partnerbörsen unterwegs sein sollen.
Richtig, genau. Also das sind ja viele kleine Details, wo man jetzt jedes einzelne Detail vielleicht als unwichtig erachten würde und sagen würde, wen interessiert denn die Haarfarbe oder wen interessiert, wer in einer Partnerbörse unterwegs ist oder wer interessiert sich dafür, wie sportlich ich bin. Und diese Mischung der Informationen, diese Anhäufung von Informationen, die macht ein Profil dann eben so wertvoll, weil dann entsprechend sehr, sehr detailliert die Daten verkauft werden können. Und das macht es natürlich auch für die großen Unternehmen sehr, sehr interessant, weil die mit diesen Datenmengen handeln. Und wenn die möglichst viele Informationen bekommen können, schon am besten schon beim Antrag, ne, beispielsweise eben den Familienstand, die Anzahl der Kinder und so weiter, aber auch im Weiteren beispielsweise die Nutzungsdaten. Natürlich ist es interessant, wie oft jemand tankt. Das deutet darauf hin, wie viel der mit seinem Auto unterwegs ist. Daraus kann man wahrscheinlich auch ableiten, ob der beruflich pendeln muss, ob er aus privaten Gründen so viel unterwegs ist. Man wird sehen können, was für ein Auto er fährt. Daraus wird man ableiten können, was er ungefähr verdient. Ja.
Aber Datenhandel hat es doch schon auch vor dem Internet gegeben, auch vor den Kundenkarten gegeben. Also natürlich viel umständlicher durch Marktforschung. Man hat dann die Leute angerufen oder man hat Straßenumfragen gemacht. Was ist der Unterschied? Ist es der Unterschied in der Qualität, in der Fülle der Daten, die jetzt anfallen?
Ja, es ist einmal der Unterschied in der Fülle, in der Masse. Dann ist es der Unterschied, dass Daten erhoben werden, ohne dass die Personen es selber so merken, also gerade diese Nutzungsdaten, Standortdaten, Bewegungsdaten.
Also nicht die Daten, die man noch freiwillig angibt, sondern Daten, die anfallen,
richtig,
von denen man gar nicht sich bewusst ist, dass sie
anfallen. Genau, also einmal die man wirklich, von denen man es gar nicht ahnt, dass sie erhoben werden, beispielsweise bei den Apps, die eben dann übertragen, wo befinde ich mich gerade, wo bewege ich mich hin und so weiter. Dann die Daten, beispielsweise jetzt die Kundenkarten, die wir gerade eben hatten, wo man eigentlich vielleicht erwarten könnte, dass die Kunden schon ein Bewusstsein dafür haben, dass sie, wenn sie die Karte einsetzen, natürlich auch etwas von sich preisgeben. Und sei es auch nur die Information, ob sie nur Labels kaufen oder No-Name, ob sie immer die Hausmarke kaufen, ob sie Obst und Gemüse kaufen oder nur Milchprodukte, ob sie gesund, ungesund einkaufen, all diese Dinge. Und ich glaube, ein wichtiger Unterschied ist eben dieses, früher mussten die Leute die Daten ja freiwillig hergeben, so wie sie es sagen, Straßenumfragen, Gewinnspiele, da hatte man aber irgendwie so einen Akt des Bewusstseins dazwischen, da hat man vielleicht nochmal eine Sekunde nachgedacht, nee, das ist jetzt aber Quatsch, das mache ich jetzt aber nicht, das kommt mir irgendwie komisch vor. Und nicht zu vergessen ist natürlich auch die Handelbarkeit dieser Daten durch das Internet. Es ist ein Klick und diese riesigen Datenpakete sind quer durch die ganze Welt unterwegs. Das macht natürlich eine ganz andere Relevanz aus.
Aber wieso haben Unternehmen Interesse daran, wo ich mich gerade befinde? Also wo ich gerade hier in Köln und wie finden die das überhaupt raus?
Also wenn man sich jetzt beispielsweise mit Apps beschäftigt, kann man, wenn man in den Menüpunkt Einstellungen geht auf den jeweiligen Smartphones, Einstellungen oder auch Anwendungsmanager, kann man erkennen, auf welche Daten die einzelnen Apps zurückgreifen. Und dann gibt es natürlich Apps, für die macht das absoluten Sinn, wenn die auf Standorte zurückgreifen.
Also Navigationssystem.
Genau, beispielsweise. Ne? Ja, weil der mir dann natürlich ab meinem Standpunkt oder Standort
sagen kann, wie ich laufen
so, und
muss
wie muss ich jetzt da laufen, damit ich da hinkomme. Ja. Oder wann fährt die nächste Bahn hier vom Kölner Hauptbahnhof? Es gibt aber auch viele Apps, wo man sich fragen muss, warum wollen die denn beispielsweise meinen Standort wissen?
Ja, Facebook zum Beispiel oder auch WhatsApp oder auch Google, jetzt wenn man nicht gerade die Maps benutzt. Was hat Google davon, wenn die wissen, wo ich mich gerade aufhalte?
Genau, oder das wird ja immer wieder zitiert, die sogenannte Taschenlampen-App.
Das
bei der man
Fall,
eben
ja,
genau, bei der man eben das Smartphone dann als Taschenlampe nutzen kann. Was will die denn mit meinem Standort anfangen? Und das daran sieht man eben, die App kann im Zweifel, also diese App kann im Zweifel eben nichts damit anfangen und kann aber die Daten, die sie erhebt, für gutes Geld weiterverkaufen. Und alleine diese Tatsache spricht schon dafür, dass diese Umstände wohl einen Wert haben.
Sabine Petri, Datenschutzexpertin bei der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Hier kommen jetzt die Nachrichten aus Deutschland und der Welt. Danach geht es weiter mit der Themensendung Mein Name ist Gold wert. Verbraucherdaten als neue Währung und die Rolle des Verbraucherschutzes. Mein Name ist Gold wert. Verbraucherdaten und Verbraucherschutz in den neuen elektronischen Medien ist heute unser Thema. Im Studio Datenschutzexpertin Sabine Petri von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Frau Petri, wir waren jetzt gerade bei den Bewegungsprofilen, bei den Standortprofilen. Für mich als Verbraucher hat das ja auch durchaus Vorteile. Ich bin in einer fremden Stadt, suche ein bestimmtes Produkt, möglichst günstig natürlich oder am billigsten. Dann gebe ich das einfach irgendwo ein in irgendeine Suchmaschine und dann erscheinen mir schon Geschäfte mit den günstigsten Preisen. Kann ich mich eigentlich wirklich dann darauf verlassen?
Man muss sich dabei immer bewusst machen, dass die Ergebnisse, die man bekommt, wenn man eine Suchmaschine bedient oder irgendwie ein Einkaufsportal wie beispielsweise Amazon oder auch andere, dass alle Ergebnisse immer angepasst sind an die Person, die gerade sucht. Das heißt, es sind keine objektiven Ergebnisse. Das kann jetzt im Einzelfall, wenn Sie sagen, ich stehe jetzt gerade in Köln und suche hier vor Ort die nächste Reinigung, dann kann das für Sie vielleicht von Vorteil sein, wenn Ihnen wirklich die nächste Reinigung um die Ecke angezeigt wird.
Wird sie nicht?
Davon muss man nicht ausgehen. Es kommt ja darauf an, wer für die Werbung, für die Anzeigen zahlt. Wenn die kleine Reinigung um die Ecke im Zweifel gar keinen Internetauftritt hat und gar kein Interesse an einer solchen Werbung, wird sie auch gar nicht in der Ergebnisliste erscheinen. Wichtiger ist aber auch noch die Frage, wenn ich jetzt beispielsweise von zu Hause irgendetwas suche. Ich suche beispielsweise ein Hotel. Dann geht ja der Kunde tendenziell davon aus, er benutzt irgendeine Suchmaschine, im Zweifel eine Hotelsuchmaschine, gibt seinen Zielort ein, das Aufenthaltsdatum und bekommt eine Auswahl. Und er wird davon ausgehen, dass es dieselbe Auswahl ist, die vielleicht auch sein Nachbar oder sein bester Freund angeboten bekommt, wenn er zeitgleich dieselbe Suche tätigt. Und genau das ist falsch. Es hängt immer davon ab, von dem Profil desjenigen, der gerade sucht. Wenn ich jemand bin, der tendenziell immer hochpreisig sucht, weil ich es mir vermeintlich leisten kann, werde ich auch teurere Angebote bekommen. Und ganz wichtig, ich bekomme nicht nur die teureren Angebote, also die teureren Hotels, sondern ich bekomme vielleicht dieselben Hotels wie mein Nachbar, der grundsätzlich weniger für diese Dinge ausgibt. Aber dasselbe Hotel wird mir teurer angeboten. 10 Euro mehr, 20 Euro mehr. Und dann muss man sich eben fragen, ist das den Leuten wirklich bewusst? Und ich glaube, das ist eine Aufgabe jetzt auch von uns als Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Bewusstsein zu schaffen und den Leuten auch den Weg dahin zu weisen, zu sagen, kümmert euch darum, dass die Profile von euch nicht 1:1 abgebildet werden, dass es keine absoluten virtuellen Doubles gibt, dass man zum Beispiel über die Einstellungen auf dem Rechner die Cookies nicht uneingeschränkt erlaubt, dass man die Cookies immer mal wieder löscht, um das Profil einfach auch zu säubern.
Sie haben jetzt zweimal oder schon mehrmals gesagt, Bewusstsein entwickeln, auch am Anfang der Sendung. Wir haben jetzt die Datenschutzdiskussion eigentlich schon seit den 70er Jahren. Damals ging es noch um Kabelfernsehen, da ging es so um Rückkanal. Inwieweit kann man mein Fernsehnutzerverhalten verwerten, wie auch immer. Die Leute sind teilweise sogar auf die Straße gegangen. Das ist völlig weg. Jetzt kommen Sie und sagen, wir müssen Bewusstsein entwickeln. Wie schätzen Sie dann das derzeitige Bewusstsein der Bevölkerung ein? Die sagen ja immer, man hat nichts zu verbergen.
Ja, das ist ein Argument, das uns gerade uns auch sehr, sehr häufig entgegenschlägt, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, wenn wir Vorträge halten oder auch Verbraucher zu uns kommen, dann kommt sehr häufig das Argument, das macht mir ja eigentlich nichts, ich habe ja nichts zu verbergen. Das mag ja grundsätzlich auch richtig sein, dass man ein ganz normales, im Zweifel in Anführungsstrichen uninteressantes Leben lebt. Aber trotzdem gibt es doch zumindest im echten Leben immer noch ein Gefühl für Vertraulichkeit und für Sensibilität. Ich lasse doch beispielsweise meine Kontoauszüge nicht offen in einem Mietshaus mit 10 Parteien liegen im Flur. Ich mache doch auch keinen Aushang, wenn ich gerade einen finanziellen Engpass habe. Ich informiere doch nicht die ganze Welt über meinen Beziehungsstatus oder über Probleme in meinem Beziehungsstatus. Das sind doch Themen, wo es schon eine gewisse Sensibilität gibt im echten Leben. Und wenn wir uns dann ins Internet bewegen und uns beispielsweise bei Facebook aufhalten, dann fallen alle diese Grenzen. Dann gibt es kein Gespür mehr für diese für diese Vertraulichkeit, weil man vielleicht meint, man wäre in der Anonymität des Internet geschützt. Man muss sich aber bewusst machen, die Informationen werden alle zugeordnet zu meiner Person und werden gespeichert und werden im Zweifel eben auch verwertet und verwendet. Und da muss man sagen, ich glaube, dass gerade bei den jungen Menschen, bei den sogenannten Digital Natives, bei denen, die jetzt schon mit diesem ganzen Internet groß werden, die das in der Schule lernen, für die Facebook, Twittern, WhatsApp völlig gängig ist, dass die tendenziell schon mehr Bewusstsein entwickeln. Man sieht ja auch, dass sie sich wegbewegen, beispielsweise von den sozialen Netzwerken. Wohingegen so diese mittlere Generation, der, ich sag's jetzt mal, vielleicht 25- bis 50-Jährigen, da weniger vorsichtig ist. Das mag aber auch daran liegen, dass man sich vielleicht die Zusammenhänge nochmal bewusst machen muss und dass man nicht eben nur den einzelnen Schritt sehen muss und die einzelne Suchmaschine, die ich bediene und das einzelne Profil, das ich von mir irgendwo angebe, sondern man muss sich immer bewusst machen, dass alle Dinge, die ich im Internet tätige, zusammengeführt werden.
Sie gehen ja auch von der VZ NRW, gehen Sie auch in Schulen und machen dort auch Aufklärungen. Das heißt, Sie sprechen dann auch mit den Schülern zum Beispiel über Facebook.
Genau, richtig. So ist es. Genau.
Worauf weisen Sie die denn zum Beispiel hin, was Facebook angeht? Viele sind ja bei Facebook, auch Schulen sind bei Facebook. Dagegen, zunächst ist ja mal dagegen nichts zu sagen, dass man da Mitglied ist. Aber wogegen wendet sich die Kritik?
Ich glaube, es wäre weltfremd zu empfehlen, dass man die sozialen Netzwerke, und damit meint man natürlich vorrangig immer Facebook, komplett meiden müsste. Das ist einfach nicht der Realität entsprechend. Dann würden wir auch nicht mehr angehört werden. Man muss sich vielleicht einfach nur mal überlegen, ist wirklich alles, was ich von mir preisgebe, jeder Kommentar, jedes Posting, jedes Foto, sind das Dinge, die ich auch in 20, in 25, in 30 Jahren noch von mir im Internet wissen möchte?
Oder dass andere von mir wissen sollen.
Dass andere von mir wissen sollen. Dass also auch im Zweifel ein potenzieller Arbeitgeber irgendwann von mir finden wird im Internet. Dass potenzielle neue Partner von mir finden, andere Freundeskreise. Man sollte vielleicht wirklich, es hört sich so profan an, man sollte einfach ein Stück weit sparsamer sein mit seinen Daten und sich vielleicht auch überlegen, ob man wirklich mit der vollen Identität unterwegs ist. Also mit vollem Namen, echtem Geburtsdatum, ob man nicht an irgendeiner Stelle auch da versucht, sparsamer zu sein.
Aber ist man nicht bei Facebook gezwungen, auch mit dem Klarnamen einzutreten?
Ja, das ist richtig. Das verlangt Facebook in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Aber wie checken die denn, haben die Zugriff aufs Einwohnermeldeamt? Wie checken die denn, dass tatsächlich der Klarname ist und kein erfundener Name?
Da kommt es natürlich dann wieder zum Thema Profilbildung. Wenn ich beispielsweise meine Handynummer angebe oder meine E-Mail-Adresse, und je mehr Daten dann zusammenfließen, auch in der Kommunikation, wenn mich natürlich alle meine Freunde mit meinem Vollnamen ansprechen, in den SMS, in den E-Mails oder ich habe in den E-Mails vielleicht unten eine Signatur drin, mit meinem Namen, meiner Adresse, ist der Gegencheck natürlich relativ einfach.
Ja, meine Daten sind Gold wert. Im Gespräch mit Datenschutzexpertin Sabine Petri von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen Frau Peter, wir haben gerade über Preise gesprochen, wir haben über Angebote gesprochen. Es geht ja mittlerweile so weit, dass Google auch Karten entwirft, Landkarten, Stadtkarten entwirft, wo bestimmte Gebäude oder bestimmte Verwaltungsgebäude, Schulen, Krankenhäuser und so weiter überhaupt nicht mehr drin sind, sondern es sind nur noch Geschäfte drin. Was ist denn das für eine Karte eigentlich, wo ich dann sehe, ich bin jetzt in Köln oder in Düsseldorf, wo auch immer, oder in Braunschweig, und da sehe ich, habe ich eine schöne Karte vor mir und da sind dann nur Geschäfte drin. Ist das die Welt, die sich Google so vorstellt?
Ein Stück weit sicherlich. Es ist halt eine Karte, ausschließlich getragen von den wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen. Und alles andere fällt einfach durchs Raster durch.
Und das ist vielen Verbrauchern, vielen Bürgern gar nicht bewusst. Dass es solche.
Ich befürchte, dass es vielen Verbrauchern nicht bewusst ist. Aber also bei solchen Karten wäre es vielleicht so, könnte ich mir vorstellen, dass die Verbraucher, wenn sie ja auf der Suche sind nach etwas Bestimmtem, nach einem Krankenhaus, nach einem öffentlichen Amt, dass es ihnen schon irgendwie seltsam vorkäme, wenn diese Institutionen nicht mehr abgebildet sind.
Das Aber eine Kirche zum Beispiel, ja, interessiert nicht jeden, wo die Kirche ist, die ist dann gar nicht drin.
Richtig, richtig. Dann braucht es dafür dann eben wieder gesonderte Internetseiten, gesonderte Angebote, wo man ganz bewusst sagt, und hier findet man eben künftig die Kirchen abgebildet. Und also, wenn es dann niemanden gibt, der das Geld und Interesse hat, das umzusetzen, wird es schwierig.
Wir hatten ja auch die Geschichte mit Google Street View. Da hat die Politik ja auch einfach gepennt, muss man sagen. Im Nachhinein kam dann die damalige Bundesverbraucherministerin Aigner dann dazu und sagte, ja, wir müssen unbedingt die Möglichkeit haben, auch Gebäude eben zu schwärzen bzw. unkenntlich zu machen. Das kam aber erst, nachdem Google schon mit seinen Kamerafahrten alles abgecheckt hat. Warum war das dieser Firma überhaupt möglich, all diese Fülle dieser Straßenprofile zu erheben? Gab es da keine Rechtsgrundlage? Schwer zu sagen, aber
genau, es ist schwer zu sagen.
Es war eigentlich eine Grauzone gewesen. Ne? Also man hätte
ja, und ich glaube, man unterschätzt das immer. Man unterschätzt immer das Ausmaß dieser Aktionen und auch den Perfektionismus, mit dem das betrieben wird. Und dadurch entsteht natürlich so eine Verzögerung in der Handlung und dann geht es so schnell, dass man am Ende kaum noch was machen kann. Natürlich kann man jetzt im Nachhinein, wie Sie es auch gerade sagten, kann man einzelne Gebäude schwärzen lassen. Aber das ist so ein Ansatz, der uns auch immer wieder bei diesen Datenschutzthemen so begegnet. Dieses im Nachhinein wird so selten umgesetzt, was natürlich auch lästig ist und man weiß auch nicht so genau, wie es geht und im Zweifel muss man auch noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und deswegen eigentlich muss der Ansatz ja sein und so sieht es das deutsche Datenschutzrecht auch vor, dass Daten immer nur erhoben werden dürfen und verarbeitet, genutzt werden dürfen mit dem Einverständnis des Betroffenen. Und das Einverständnis muss am Anfang der Kette stehen und nicht irgendwo am Ende, wo man dann widerspricht und sagt, nee, das möchte ich aber nicht. Aber und das ist einfach ein ganz anderer Denkansatz.
Aber dann hätte ja nach dem deutschen Datenschutzrecht Google das gar nicht erheben dürfen. Aber wo sind die Daten eigentlich gelagert?
Ja, da sind wir natürlich beim nächsten Problem. Einfach bei diesen großen Konzernen, die ja sehr bewusst ihre Unternehmenssitze nicht in Europa haben, sondern in Amerika oder in Irland. Und da gelten ganz andere Datenschutzgesetze, beziehungsweise im Zweifel gar keine, richtig,
also, genau. Die USA hat insofern eigentlich überhaupt keinen Datenschutz. Das ist denen völlig fremd, was hier in Europa.
Und damit sind denen auch die europäischen Maßstäbe und auch vor allen Dingen die deutschen Maßstäbe, die noch mal enger sind als in vielen anderen europäischen Ländern, das ist denen auch fremd und interessiert im Zweifel auch nicht.
Gibt es denn in den USA überhaupt so wenigstens ansatzweise ein gewisses Bewusstsein oder wird Edward Snowden immer noch als Staatsfeind Nummer 1 bezeichnet? Ich meine, diese anlasslose Speicherung bzw. Erhebung oder das Absaugen von Daten war doch eigentlich ein absolutes Unding, was da passiert ist und immer noch passiert. Und trotzdem wird dieser Mann, der eigentlich ein Held ist, dem ja sogar der Nobelpreis verliehen werden soll, hat Ströbel mal gesagt, der wird als einer der schlimmsten Staatsverbrecher bezeichnet. Obwohl er das nur aufgedeckt hat, was da im Hintergrund alles passiert ist.
Ja, das ist richtig. Ich kann aber dazu nicht sagen, wie die Verbraucher in Amerika das beurteilen? Denn ob das so eins zu eins in der Presse realistisch abgebildet und gespiegelt wird, vermag ich persönlich jetzt nicht einzuschätzen.
Meine Daten sind Gold wert. Das ist heute noch unser Thema. Im Studio ist Datenschutzexpertin Sabine Petri von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und mein Name ist Peter Kolakowski. Ja, Frau Petri, wir haben gerade gesprochen über diese Karten, wir haben über die Sensibilität von Verbrauchern gesprochen. Hängt diese mangelnde Sensibilität vielleicht auch damit zusammen, dass die Unternehmen, die diese Daten sammeln, bleiben wir ruhig bei Google oder auch bei Facebook, dass die auch sehr intransparent agieren, nicht sagen, was mit den Daten passiert und die Verbraucher dann der Ansicht sind, es wird schon alles seine Richtigkeit haben?
Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Gesichtspunkt und auch nicht zu vergessen die Tatsache, Facebook beispielsweise hat im letzten Jahr seine Nutzungsbedingungen geändert und hat sich das Einverständnis von den Facebook-Nutzern geben lassen, indem man eben nicht widersprochen hat, dass künftig das Profilfoto und auch der Name genutzt werden dürfen für Werbeansprache an Freunde. Das heißt beispielsweise, Szenario, wenn ich mir irgendetwas kaufe und das poste an meine Freundinnen, also sage, ich habe mir, keine Ahnung, was zugelegt, ein paar Schuhe oder eine Handtasche oder bestimmte Bücher, kann Facebook diese Information nutzen und zum Beispiel an mein ganzes Netzwerk in Form einer Werbung präsentieren
mit
und sagen,
Foto.
Sabine hat sich übrigens vorgestern auch die und die Nespresso-Kapseln, die und die Schuhe und so weiter gekauft. Das wäre doch super, wenn du dir das auch zulegst. Und Facebook schreibt dann im Weiteren in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass sie die Daten aber nicht an Dritte weitergeben. Dazu muss man aber vielleicht wissen, dass sich die Werbewirtschaft ein Stück weit verändert hat, dass es jetzt auch gar nicht mehr üblich ist, die Daten rauszugeben und zu verkaufen. Also nicht unbedingt üblich, pauschal stimmt das so nicht, aber jetzt bei so einem großen Unternehmen wie Facebook, da werden die Daten nicht mehr rausgegeben, sondern man holt sich die Werbepartner auf die eigene Plattform. Man verkauft die Daten nicht raus, man holt sich die Werbepartner auf die eigene Plattform und platziert dann die Werbung auf den eigenen Seiten. Das heißt, dieses in Anführungsstrichen Versprechen, wir geben die Daten nicht raus, ist natürlich irgendwie irrwitzig, wenn ich mir die Partner einfach reinhole und dann mit den Daten agiere.
Sie haben gerade die Geschäftsbedingungen angesprochen, finde ich ganz spannende Frage. Auch ein anderer großer Konzern, PayPal, eine Tochtergesellschaft von eBay, hat letztens die Geschäftsgrundsätze geändert. Noch verbraucherfeindlicher als vorher, muss man sagen, wenn man sich die neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen mal durchliest, stehen einem als Bürger die Haare zu Berge. Die können im Grunde mit den Daten machen, was sie wollen. Schlimmer noch, es gibt sogar einen Passus bei PayPal, wenn man den Konzern kritisiert oder schlecht über ihn redet, was auch immer das heißen mag, ist ja immer eine Definitionsfrage. Auch als Journalist muss man da ja auch gucken, dass man auch Kritik übt. Dann kann man von dem Geschäftsbetrieb von PayPal ausgeschlossen werden. Das hat so in dieser massiven, aggressiven Form in der Bundesrepublik noch nicht gegeben, dass so ein Unternehmen einfach bestimmt, wer mein Kunde ist und wer nicht. Und im Grunde kann man oft bei bestimmten Käufen, eBay zum Beispiel, kann man ohne PayPal gar nicht mehr bezahlen.
Ja, das stimmt. Also gerade diese PayPal-Geschichten nehmen immer mehr zu, dass das das einzige Zahlungsmittel ist, was dann eben akzeptiert wird. Und dass, wenn es eben so ist, wie Sie es gerade darstellen, man damit natürlich ganz klar Verbraucher auch ausgrenzt.
Diese Form des Kundenmarketings, das ist ja auch eine US-amerikanische Spezialität, muss man sagen. Gleichzeitig auch diese aggressive Lobby- und auch Pressearbeit. Also auf europäischer Ebene ist ja auch Google, Facebook massiv vertreten. Also von Google ist zum Beispiel Frau Erika Mann dort sehr aktiv, die ja alles Mögliche tut, um eine möglichst lasche Datenschutzgesetzgebung auch durchzusetzen. Das kennen wir so in Europa nicht, dass Unternehmen so massiv, aggressiv auch Lobby- und Pressearbeit machen. Ne? Gibt's das? Ist das in Amerika so auch normal?
Das kann ich natürlich nicht abschließend beurteilen, aber ich glaube schon, dass der Wind, der da weht, schon ein ganz anderer ist als bei uns und dass es auch einen Grund hat, warum eben das Datenschutzrecht in den USA beispielsweise so wenig bis gar nicht ausgeprägt ist.
Gibt es denn auf europäischer Ebene jetzt mittlerweile mit der europäischen Datenschutzgrundlage einen Hebel, um der Datengier der Unternehmen auch Einhalt zu gebieten?
Also die große Hoffnung, auch jetzt von Seiten der Verbraucherschützer, liegt ja in der Datenschutzgrundverordnung, die dann hoffentlich bald kommen wird und die viele, viele gute Ansätze hat, den Datenschutz zumindest auf EU-Ebene auf ein Niveau zu heben. Deutschland hat an sich schon ein sehr, sehr hohes Niveau und das Ziel ist natürlich, nicht unter dieses Niveau runterzufallen, sondern das Niveau halten zu können und eben auf Europa auch übertragen zu können. Und es gibt so ein paar Punkte, die für uns besonders wichtig sind. Das ist zum einen der Gesichtspunkt, dass man die Unternehmen künftig verpflichten will, die Geräte grundsätzlich datenschutzfreundlich zu gestalten. Also beispielsweise, wenn man sich ein Smartphone zulegt, dass die Grundeinstellung erstmal datenschutzfreundlich ist.
Also datensparsam.
Datensparsam im Sinne von datenschutzfreundlich, genau. Ja, ja. Dass also so wenig Daten wie möglich übertragen werden und dass der Verbraucher dann eigenständig manuell sagen kann, das ist mir alles egal, über mich kann alles übertragen werden und dann eben entsprechend die Buttons anders drücken kann.
Wie ist es denn im Moment?
Im Moment ist es so, dass extrem viele Daten übertragen werden und je nachdem, welches Betriebssystem man nutzt, also hat man ein Android-Gerät oder hat man ein iPhone, ist es sehr unterschiedlich, ob man überhaupt an den Datenschutzeinstellungen etwas verändern kann. Also beim iPhone zum Beispiel kann man eben sehr bewusst den Riegel verschieben und sagen, nein, ich möchte nicht, dass meine Bewegungsdaten, meine Standortdaten und so weiter übertragen werden.
Aber das ist erst auch auf Druck der Datenschutzexperten auch passiert. Vorher hat es das beim iPhone auch so nicht gegeben.
Richtig, genau, das stimmt.
Das heißt, man muss sehr wachsam sein und auch immer wieder darauf hinweisen, dass man auch eine Möglichkeit hat, datensparsam zu agieren. Aber im Moment ist es so, dass man tatsächlich davon ausgehen muss, dass alles, was ich sende, was ich empfange, nicht sicher ist, sondern von wem auch immer abgegriffen werden kann.
Richtig, genau. Deswegen sagen wir eben auch, man muss immer vorsichtig sein mit allem, was man auch da von sich preisgibt, also in E-Mails, in SMS und so weiter, per Foto, dass man zum Beispiel Bankdaten niemals elektronisch versendet.
Also dann bin ich aber von vielen, das finde ich ja nun sehr weltfremd, weil dann bin ich ja von vielen Geschäften völlig, also vom Onlinehandel bin ich dann eigentlich völlig ausgeschlossen.
Ach so, nee, ich meinte jetzt natürlich vor allen Dingen so Thema wie Passwörter, Pins und so, ne? Also okay. Meine Bankdaten muss ich natürlich, wenn ich online irgendwelche Geschäfte tätige, muss ich eine Bankverbindung angeben, da haben Sie recht.
Aber niemals jetzt zum Beispiel Passwörter verschicken. Richtig. Oder Pins verschicken, das genau. Ist also ganz, ganz genau. Gefährlich. Es gibt ja jetzt diese sogenannte D-Mail, die sogenannte verschlüsselte E-Mail. Allerdings muss man auch da wissen, die wird von der Deutschen Post auch unter anderem vertrieben, wobei man da auch wissen muss, die E-Mail wird erst verschlüsselt, wenn sie denn dann auf dem Server dann auch angekommen ist. Der Weg dazwischen bleibt sie unverschlüsselt.
Richtig, und da hängt es natürlich dann auch wieder ganz stark ab, mit welchen Systemen ich zu Hause arbeite, ob ich da ein Verschlüsselungssystem habe, zum Beispiel so einen VPN-Tunnel. Das hängt dann wieder von jedem Einzelfall ab.
Ja, Frau Petri, wir haben jetzt gerade auf die europäische Brille aufgehabt. Ein kleiner Lichtblick, den hat es jetzt gegeben, und zwar mit einem EuGH-Urteil des Europäischen Gerichtshofes, was Google betrifft. Klären Sie uns auf.
Richtig, es gab vor knapp 3 Wochen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, in dem im Grunde das Recht auf Vergessenwerden manifestiert wurde. Das heißt, Google wird verpflichtet in Zukunft bei entsprechenden Anträgen von Nutzern, von Verbrauchern, Links zu löschen. Also praktisches Beispiel, wenn ich meinen Namen google und es erscheint ein bestimmter Presseartikel, eine Verlinkung zu einem bestimmten Presseartikel, so muss man es richtig formulieren, und ich möchte nicht, dass man diesen Presseartikel künftig noch über mich findet oder beispielsweise eine Verlinkung zu meiner Universität, zu meiner Schule mit Abiturfotos oder, dann habe ich einen Anspruch gegen Google, dass diese Verlinkung gelöscht wird, wenn kein öffentliches Interesse mehr daran besteht. Und ich sage mal, bei ganz normalen Verbrauchern wird dieses öffentliche Interesse tendenziell nicht mehr bestehen. Das ist anders als bei Personen des öffentlichen Lebens, bei denen die Gewichtung ein wenig anders vorgenommen wird und man grundsätzlich sagen muss, dass da die Informationsfreiheit höher wiegt als das Recht des Einzelnen.
Die Argumentation von Google bzw. vom EuGH war ganz interessant. Der EuGH hat ja argumentiert, dass Google sehr wohl ein Datenverarbeitungsunternehmen ist, wogegen Google argumentiert hat, wir verschicken nur die Daten oder wir spiegeln im Grunde nur die Daten, die sowieso im Netz sind. Das ist ein großer Unterschied, ne? Vor allem, weil Datenverarbeitung ja auch heißt, ich kann damit Knete verdienen.
Genau, richtig. Man muss sich einfach klar machen, also das Argument ist natürlich ein Stück weit richtig. Die Daten, die über die Suchmaschine, jetzt beispielsweise Google, gefunden werden, die sind natürlich tatsächlich im Netz irgendwo anders wirklich vorhanden. Bleiben wir bei diesem Beispiel gerade von der Abiturfeier. Wenn man vielleicht auf die Seite der Schule geht, wird es diese Fotos und Artikel auch noch geben. Aber es ist natürlich ein ganz anderer Suchmechanismus, ob ich eine Suchmaschine benutze, nur einen Namen eingebe und einen kompletten Lebenslauf, ein komplettes Profil von jemandem finde, mit einem Klick eine ganze Timeline erkennen kann. Oder ob ich sage, ich weiß zum Beispiel schon irgendwas über die Person und gehe gezielt, ich weiß, die war auf der und der Schule, dann gehe ich mal auf die Schule und gucke in dem Abiturjahrgang, in dem sie war. Das sind ja ganz andere Grundinformationen, mit denen ich einsteige. Und das ist auch der wesentliche Argumentationspunkt des Europäischen Gerichtshofs gewesen, zu sagen, damit hat Google schon eine Macht in der Hand, indem sie diese Masse der Informationen gebündelt an die Suchenden präsentieren.
Oder auch filtert. Also durch
einen bestimmten Algorithmus.
Es sind ja keine Menschen, die dann die Daten aussuchen, sondern es sind ja dann sogenannte Algorithmen.
Richtig.
Die dann berechnen, was könnte für Sie, Frau Petri, an Informationen über diese Person interessant sein. Und dann kriegen Sie bestimmte Informationen gar nicht, aber bestimmte Informationen dann besonders hervorgehoben.
Genau, das muss man sich eben auch nochmal klar machen. Wenn ich immer dieselbe Suchmaschine benutze, beispielsweise Google, dann läuft im Hintergrund im Grunde auch eine Bewertung meines Suchverhaltens.
Das wird auch analysiert.
Ja. Aha.
Mein Suchverhalten selber wird auch schon aufgenommen.
Richtig. Und dann
gespeichert.
Genau. Und entsprechend des Suchverhaltens und vielleicht des Niveaus des Suchverhaltens, mit dem ich da unterwegs bin, bin ich jemand, der grundsätzlich, wenn ich zum Beispiel aktuelle Presse suche und ich lese immer die Süddeutsche, immer die FAZ oder ich lese immer die Bild, dann wird entsprechend auch die Priorisierung in Zukunft erfolgen. Wenn ich immer nur die Bild lese, werden die FAZ-Artikel sehr viel weiter unten angeordnet sein oder vielleicht gar nicht erscheinen. Und das ist eben ganz wichtig, sich klarzumachen, die Ergebnisse sind nie neutral, die sind nicht objektiv, sondern sie sind von der jeweiligen Suchmaschine, dem Betreiber, natürlich nicht persönlich von einer Person, sondern maschinell, per Algorithmus vorsortiert und an meine Person vermeintlich angepasst. Aber man darf ja auch nicht vergessen, vielleicht will ich ja gerade bewusst mal einen Bildartikel lesen, obwohl ich sonst eine andere Zeitung lese.
Jetzt frage ich mich natürlich, was weiß Google noch nicht über mich, wenn ich zum Beispiel über mein Telefon, ich will jetzt den Namen nicht nennen, im Internet eine bestimmte Adresse eingebe, kommen sofort Vorschläge von Google. Ich habe nur drei Buchstaben eingegeben. Das heißt, auch die Tastaturanschläge werden schon an Google weitervermittelt.
Richtig, genau. Aber das ist etwas, das läuft im Grunde über die Cookies, über die, wie soll man das kurz beschreiben, über eine gewisse Wiedererkennung, die abgespeichert wird. Wenn ich immer dieselben Tastenfolgen eingebe, weil ich mich immer wieder auf dieselben Internetseiten beispielsweise bewege, dann ist das wie so ein Wiedererkennungsmodus. Deswegen ja auch der Tipp, sich um die Cookies auf dem Rechner, auf dem Smartphone, auf dem Tablet zu kümmern.
Ja, Frau Petri, wir haben jetzt viel über Internetsurfen, wir haben viel übers Telefonieren gesprochen. Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit Fernsehgeräten, mit Internetanschluss? Besteht da auch ein ähnliches Problem, dass Daten dort übertragen werden, die dann auf mein Nutzerverhalten, auf meine Vorlieben Rückschlüsse zulassen?
Ja, das ist das ganz also neue Thema. Ne? Genau, der Smart-TV-Geräte, die eben internetfähig sind und die eben angepriesen werden, gerade mit dieser Doppelfunktion, zum einen Fernsehen können und parallel Internetnutzung, beziehungsweise zu dem jeweiligen Fernsehsender, den ich gerade eingeschaltet habe, parallel dann an der Seite oder so entsprechende Informationen eingeblendet bekommen. Und hier ist eben das Problem, eigentlich parallel wie zu allen anderen Themen, die wir eben schon hatten, auch hier werden automatisch Daten übertragen. Die Daten, wie oft zappt der Nutzer, bei welchen Programmen bleibt er hängen, wie lange bleibt er da hängen, bei welchem Thema zappt er auf einmal weiter, bei welcher Werbung bleibt er stehen und ist offenbar interessiert. Und alle diese Daten werden übertragen, zum einen an die Sendeanstalten, zum anderen an die Gerätehersteller und zum dritten eben an Google Analytics beispielsweise als Unternehmen, das diese Daten wiederum auswertet und verkauft.
An die Werbeindustrie beispielsweise. Genau. Die dann checken, hat der meine Werbung gesehen, interessiert er sich dafür?
Genau, da sind wir wieder beim Thema zielgerichtete Werbung. Es wird heutzutage, man bekommt ja auch in der echten Welt keinen Hochglanzprospekt mehr zugeschickt, wenn man nicht in die Zielgruppe gehört und sich diese Möbel oder was auch immer gar nicht leisten kann.
Ob wir jetzt nun alle Fernseher und alle Handys, beziehungsweise Mobiltelefone, den Begriff Handy gibt es ja nicht, das ist ja eine deutsche Schöpfung, und alle Tablet-PCs wegwerfen müssen oder ob es vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt, uns vor zu viel Datengier der Unternehmen zu schützen, wollen wir nach den Nachrichten besprechen. Unter anderem mit Gerd Billen, dem Staatssekretär im Bundesjustizministerium und natürlich mit Sabine Petri, Datenschutzexpertin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie dann anschließend auch im Netz unter www.domradio.de oder surfen Sie auf die Internetseite von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen unter www.vz-nrw.de. Greifen Sie denn da auch dann die Daten ab, wenn man da als Verbraucher drauf geht, Frau Petri?
Nee, wir greifen keine Daten ab.
Ja, es geht weiter mit dem Thema, meine Daten sind Gold wert. Und am Telefon begrüße ich jetzt Gerd Billen, Staatssekretär im Bundesjustizministerium. Herr Billen, können Sie mich hören?
Ich kann Sie hören.
Super. Ja, Herr Billen, ich habe auch an die Frau Petri von der Verbraucherzentrale NRW schon die Frage gestellt, sind die Verbraucher noch Herr ihrer Daten angesichts der Fülle der anfallenden Daten, die wir auch täglich erzeugen, unbewusst erzeugen und auch bewusst erzeugen?
Ja, ich glaube, wir stehen an so einer Schwelle, wo wir hingucken müssen, wer sammelt Daten ohne unser Einverständnis, wo werden Profile angelegt, ohne dass wir gefragt werden. Und deswegen arbeiten wir ja auch mit Hochdruck an der europäischen Datenschutzbeauftragten, um hier einen europaweiten Rechtsrahmen zu schaffen, der regelt, was ist an Datennutzung unter welchen Voraussetzungen erlaubt oder nicht erlaubt.
Ich kann mich erinnern, Herr Billen, vor 23 Jahren haben Sie und ich mal zusammengesessen, da waren Sie noch Geschäftsführer der Verbraucherinitiative und da haben wir über das Bewusstsein von Verbrauchern für biologische Lebensmittel, für biologische Ernährung gesprochen. Das Bewusstsein ist inzwischen da, was Bioernährung angeht, also Menschen sind sensibler geworden. Aber was vermisst wird von Datenschutzexperten, ist die Sensibilität der Verbraucher für mehr Datenschutz. Ist das tatsächlich so?
Also das geht ein bisschen querbeet über die Altersgruppen und die verschiedenen Verbrauchergruppen. Was ich feststelle, ist, die Risikowahrnehmung ist sehr, sehr unterschiedlich ausgestattet oder ausgestaltet. Jüngere Leute, die jetzt mit der Digitalisierung groß geworden sind, für die es zum Alltag gehört, Daten einzugeben, gehen da anders um als Ältere, die aus einer Zeit kommen, in der Thema Schutz der Souveränität, Selbstbestimmung eine größere Rolle spielte. Ich glaube, das ändert sich mittlerweile, weil wir aufgerüttelt durch NSA-Ausspähungen und andere Skandale doch ein Gefühl dafür kriegen, wo kann ein Schaden für mich entstehen, wenn jemand sich Daten aneignet oder über Daten von mir verfügt. Also beispielsweise die Diskussionen, die wir haben, sind Suchmaschinen, bringen die objektive Ergebnisse oder fließen da Interessen ein? Also mein Eindruck ist, es ändert sich, es gibt eine stärkere Reflexion in der Gesellschaft über die Frage, warum ist Selbstbestimmung auch für mich als Einzelner wichtig und was kann die Regierung oder die Kommission tun, um das auch besser zu sichern.
Hinter diesen Daten, hinter dieser Datengier stehen ja auch massive wirtschaftliche Interessen. Es ist natürlich jetzt nun weltfremd, den Menschen zu raten, nicht zu surfen, nicht zu telefonieren. Aber was man zumindest erwarten könnte, ist, dass die Unternehmen doch bitteschön transparent arbeiten und den Verbrauchern dann auch verbindlich sagen, was mit den Daten passiert. Ein erster Fortschritt in dieser Hinsicht hat es ja durch das EuGH-Urteil gegeben, was die Google-Löschung angeht.
Das ist eine wichtige Entscheidung, weil sie erstmals festhält, dass in Europa beim Datenschutz das Marktortprinzip gilt. Das heißt, wer hier auf dem Markt ist, wer hier eine Niederlassung betreibt, der muss sich an die hier geltenden Regeln halten. Umso wichtiger ist es aber, dass wir diese EU-Datenschutz-Grundverordnung bekommen, damit diese Regeln auch europaweit verbindlich festgeschrieben werden. Das Google-Urteil hat auch erstmals festgehalten, es gibt ein Recht auf Vergessenwerden. Auch das ist etwas ganz Wichtiges. Und von daher ist unsere Stoßrichtung vor allem für klare, gute, verbraucherfreundliche Regeln in Europa zu sorgen.
Haben Verbraucher beispielsweise ein Recht von Facebook zu verlangen, welche Daten dort im Einzelnen überhaupt geflossen sind über meine Person?
Also in sozialen Netzwerken können Sie ja selbst entscheiden, welche Daten geben Sie frei und welche geben Sie nicht frei. Das können Sie einstellen. Und von daher ist das zu einem Teil in der Verantwortung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Es gibt dann so offene Fragen. Irgendeiner stellt ein Bild rein, wo ich vielleicht mit drauf bin, ohne dass ich das weiß. Das wird Dritten zugänglich gemacht. Das sind Fragen, die jetzt nicht nur das Verhältnis von Facebook zu seinen Nutzern betreffen, sondern auch das Verhältnis der Nutzer untereinander. Es wird sowohl wenn man das Google-Urteil auswertet und konsequent weiterdenkt, werden auch andere vor die Frage gestellt werden, wie kann man ein Recht auf Vergessenwerden durchsetzen.
Ihr Chef, Herr Bundesjustizminister Maas, will ich es mal ein bisschen salopp ausdrücken, der hat sich ja unter anderem auch für ein Verbandsklagerecht der Verbraucherschutzverbände ausgesprochen, damit man sich überhaupt gegen große Internetfirmen wehren kann, weil der Einzelne kann das nicht. Was soll das bringen?
Wer sich bisher gegen Datenschutzverstöße wehren will, der kann sich zunächst an die Datenschutzbeauftragten der Länder wenden. Die können schon eine Menge auch abfangen. Sie können die Unternehmen dazu zwingen, Dinge zu ändern. Was wir jetzt machen wollen, ist einen weiteren Weg eröffnen, einen zivilrechtlichen Weg, der es Verbraucherorganisationen, aber auch der Wettbewerbszentrale ermöglicht, Unternehmen auf Unterlassung zu verklagen, wenn sie gegen Datenschutzrecht verstoßen. Das kann sein, dass sie persönliche Daten verwenden, zu denen ihnen keine Einwilligung vorliegt. Das kann sein, wenn sich Unternehmen Rechte einräumen lassen, die mit Datensparsamkeit nicht übereinstimmen. Und wir erhoffen uns davon, dass hier durch die Arbeit der Verbraucherzentralen mit dieser neuen rechtlichen Möglichkeiten wir stärker zu einer Marktbereinigung kommen. Und das ist auch eine gute Ergänzung der Arbeit der Datenschutzbeauftragten, nämlich unseriöse Geschäftspraktiken zivilrechtlich schneller und wirkungsvoll zu beenden. Und dafür brauchen wir dieses Verbandsklagerecht und deswegen wird die Bundesregierung das auch machen.
Gerd Billen, Staatssekretär im Bundesjustizministerium, zum derzeitigen Stand und zu den Forderungen von Datenschutzexperten und von Bundesjustizminister Heiko Maas. Herr Billen, danke fürs Gespräch. Viele Grüße nach Berlin.
Ja, gerne. Wiederschauen.
Ja, wir haben es gehört, Frau Petri, Verbandsklagerecht für Verbraucherschutzverbände. Erster Lichtblick für Sie. Das heißt, man kann nun als Verbraucher zu Ihnen kommen und sagen, lieber Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, ich habe da ein Problem mit Facebook oder WhatsApp und ihr müsst mir jetzt helfen.
Das ist die Perspektive, die wir uns davon erhoffen, dass wir eben wirklich für die Verbraucher einstehen können und dass die einzelnen Beratungsstellen vor Ort dann den Verbrauchern helfen können.
Ja, mein Name ist Goldwert. Die Sendung geht langsam zu Ende, aber noch können wir sprechen und diskutieren mit Sabine Petri, Datenschutzexpertin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Wir haben gerade Gerd Billen, den Staatssekretär, im Interview gehabt. Der hat auch nochmal zur Datensparsamkeit aufgerufen, zu Wachsamkeit auch Sie. Wir haben das Verbandsklagerecht angesprochen. Auch Sie bieten eine ganze Reihe von Informationen für Verbraucher an, um sich vor der Datengier der Unternehmen auch wenigstens ein bisschen zu schützen. Sie haben Broschüren, Sie bieten neue Möglichkeiten an, auch auf dieses Löschungsformular von Google nochmal zu kommen. Können Sie, Frau Petri, uns noch ein bisschen genauer erzählen, wie Sie die Verbraucher auch bei Ihrem Kampf gegen die Gigantomanie der Internetkonzerne auch ein bisschen unterstützen?
Also zum einen, immer aktuell ist unsere Homepage zu dem Thema und da unter der Rubrik Datenschutz finden Sie immer aktuelle Artikel und vor allen Dingen auch Praxistipps zu allen Geschehnissen, also jetzt aktuell natürlich das EuGH-Urteil und wie man einen solchen Löschantrag bei Google stellen kann. Dann der eBay-Datenklau der letzte Woche.
Bei Google, wenn man das teilweise eingibt, Löschungsformular, wird das nicht gefunden, haben Verbraucher festgestellt.
Also ja, es soll jetzt wohl ein neues Formular geben, dessen Praktikabilität ich jetzt noch nicht einschätzen kann. Das alte Formular hat nicht funktioniert, weil die Nutzer dann immer aufgefordert wurden, sich an den jeweiligen Webmaster zu wenden und Google sich da so ein bisschen aus der Verantwortung gezogen hat. Deswegen würden wir aber auch raten, einfach ein eigenes Schreiben an Google aufzusetzen.
Sie haben Musterbriefe auch vorbereitet oder werden die vorbereitet?
Wird jetzt eingestellt werden. Mhm. Dann kann man nämlich auch sicher sein, dass nicht mehr Daten als notwendig bei Google landen. Denn wenn man bei Google das Löschformular nutzt, werden wieder extrem viele Daten abgefragt. Genau. Wo man sich dann auch wieder fragen muss, sind diese Daten tatsächlich notwendig?
Man sollte am Anfang, jetzt ist es auch nicht mehr so, nach Protest von Datenschutzexperten, man sollte eine Kopie seines Personalausweises hochladen. Darauf gab es massiven Protest, auch Wachsamkeit der Verbraucherschutzverbände geschuldet. Jetzt ist das nicht mehr nötig, sondern es reicht auch ein Vereinsausweis beispielsweise aus oder ein Pass, der nicht so wichtig ist wie jetzt der richtige Personalausweis.
Genau. Also zu allen aktuellen Themen finden Sie auf jeden Fall Tipps auf unserer Homepage, auch zu dem beispielsweise zum eBay-Datenklau, der ja letzte Woche bekannt geworden ist.
Da klären Sie uns auf, was ist da passiert?
Es sind Daten von eBay gehackt worden. Millionenfach, man weiß
also Nutzerdaten,
noch nicht,
ja?
Genau, Nutzerdaten mit den entsprechenden Daten, die dahinter liegen, also Adressdaten, Nutzungsverhalten, Kaufverhalten, Kontodaten gegebenenfalls auch,
Passwörter,
man weiß es
waren
nicht.
Auch dabei, weil richtig. eBay fordert jetzt alle Nutzer auf, ihre Passwörter zu ändern.
Genau,
ja?
So ist es und es zeigt sich eben leider auch immer wieder, dass viele Leute ein und dasselbe Passwort für diverse Dinge benutzen.
Warum ist das schlecht?
Und das ist natürlich so die Gefahr, wenn so ein Passwort einmal gehackt wurde und ich dann vielleicht auch noch einen relativ einfach gestrickten Zugangsnamen mir angelegt habe, Benutzernamen mir angelegt habe, dann kann sich jemand, der Missbrauch betreiben möchte mit den Daten, natürlich auch sehr gut überall anders einloggen und unter meiner Person Geschäfte im Internet tätigen. Daher der Tipp, sich wirklich sichere Passwörter zuzulegen. Hierzu gibt es eine ausführliche Erklärung bei uns auf der Homepage, wieder www.vz-nrw.de und dann unter der Rubrik Datenschutz. Und ansonsten, aktuelle Themen werden immer abgebildet. Es gibt eine Broschüre, die man sich bestellen kann über unseren Shop Meine Daten gehören mir, in denen man auch grundsätzliche Informationen zum Thema erhalten kann. Und es werden im Laufe des Jahres sicherlich noch viele neue Informationen, Broschüren und Flyer hinzukommen, über die wir dann jeweils auf der Internetseite informieren.
Ganz zum Schluss noch, es gibt ja immer wieder die Aufforderung auch, dass man seine Daten möglichst verschlüsselt übermittelt. Dazu gibt es dann Software, dazu gibt es Geräte, was auch immer. Muss ich ehrlich sagen, als Verbraucher ist mir das doch alles sehr, sehr umständlich, also diese Verschlüsselungsprogramme, und dann muss das Verschlüsselungsprogramm auch mein Gegenüber muss das Gleiche haben, sonst kann er dann meine E-Mail oder irgendwas nicht lesen. Gibt es da irgendwie einen Ausweg raus?
Nee, einen wirklichen Ausweg gibt es nicht. Also man muss sich schon um das Thema Datensicherheit auch wirklich selber kümmern. Es gibt niemanden, der das für einen erledigt. Ob das dann alles so hochtechnisch laufen muss, ist noch die Frage. Es gibt auf jeden Fall sehr schöne und auch praxisnahe, umsetzbare Tipps, auch für nicht total technikaffine Menschen, auf der Seite des Bundesamts für Sicherheit und Informationstechnik www.bsi.de, wo man also sehr schön mit so einem Leitfaden durchgeleitet wird und das auch gut hinbekommen müsste.
Was schätzen Sie, Frau Petri, wie es weitergehen wird? Wir haben jetzt auf europäischer Ebene natürlich die Löschung von das Recht auf Vergessen. Die Datenschutz-Grundverordnung soll jetzt demnächst auch kommen. Die ist ja schon seit längerem in der Diskussion. Wann wird sie denn kommen? Denn können Sie eine Prognose abgeben?
Dazu können wir natürlich auch keine Prognose abgeben. Aber wir für uns wollen in dem Bereich Bildung und Sensibilisierung gerade in den nächsten Monaten stark in die Offensive gehen, wollen im nächsten Jahr auch in den Beratungsstellen mit dem Thema anfangen, in die Beratung gehen oder in die Bildungsarbeit und hoffen, dass sich gerade auch durch die Dinge, die so passieren, sei es ein NSA-Skandal, eine Übernahme von WhatsApp durch Facebook, ein eBay-Datenklau, ein EuGH-Urteil, alle diese Dinge, dass die dazu beitragen, dass die Leute eine Sensibilität entwickeln für das Thema und einfach auch mal hinhören.
Ich hoffe, Sie haben hingehört, verehrte Hörerinnen und Hörer. Im Studio war Sabine Petri, Datenschutzexpertin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Großer Dank an Sie, dass Sie bei uns waren und uns ein bisschen erzählt haben, wie wir uns schützen können. Mein Name ist Peter Kolakowski. Weitere Informationen zu der Themensendung, mein Name ist Goldwert, entweder auf www.vz-nrw.de oder auch auf der Seite www.domradio.de. Mein Name ist Peter Kolakowski. Bleiben Sie uns gewogen. Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Eine gute Zeit.